Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal aus der Kategorie der Spiele und somit wieder mit dabei, logischerweise, ist das der Jan. Ein herzliches Willkommen in Richtung Österreich. Grüezi.
Hallo, liebe Grüße aus Wien. Wird eine ruhige Folge, noch ein bisschen vor dem großen Weihnachtstrubel. Heute weniger Spiele. Dafür gehen wir vielleicht ein bisschen detaillierter darauf ein, aber die großen Games schicken sich ja quasi schon an vor der Weihnachtszeit. Mal sehen.
Genau, heute, wie der Hörer mitbekommen hat, geht's nicht um Spiele-News, sondern eben um eine Review-Folge. Heißt, wir haben ein paar Spiele mit für euch, über die wir kurz berichten werden. Aber zuallererst, wie immer, beginnen wir mit den kostenlosen Spielen, sofern man in Richtung PlayStation und in Richtung Xbox, also Microsoft, fleißig monatlich sein Geld schmeißt.
Ja, diesmal ein bisschen schwächer bei beiden, würde ich jetzt mal fast sagen. Wir beginnen bei PlayStation Plus. Dort habe ich mir wieder zwei rausgepickt, der Rest wie immer in den Shownotes, passend zum Monat. Friday the 13th, the game, also Freitag der 13. Das Spiel ist so ein bisschen Horrorspielrichtung. Gibt es für die PS4. Dazu kommt dann noch an den Picks quasi jetzt The Bridge, ist ein Spiel, das es dann irgendwie so über alle Systeme hinweg gibt. Ja, wie gesagt, leider ist nicht die allzu große Auswahl diesmal, warum auch immer, das zieht sich aber leider durch so ein bisschen.
Schade, schade. Was aber diesen Monat ja groß mit reingekommen ist, sind natürlich, wenn man, wie heißt das, Game Pass bei Microsoft?
Ja, bei Microsoft heißt es Game Pass und ich, reingekommen ist Forza Horizon 4, wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen.
Ja,
genau. Was mich auch dazu geführt hat, mir leider jetzt diesen Game Pass mal probeweise zu shoppen und dann mir wahrscheinlich auch so zu kaufen. Der kostet jetzt so einen 100er normalerweise, den kriegt man aber schon relativ günstig so im Netz, das zahlt sich dann schon fast ab einem Spiel aus, noch dazu, wo die alle Play Anywhere sind. Sehr interessante Geschichte.
Genau, eben dieses Play Anywhere ist ja da eine brutal spannende Geschichte und da kann man dann auf beiden, also auf der Konsole wie auch auf dem PC spielen und ja, hat alles inklusive, plus eben die allerneuesten Spiele da mit drin. Da ist PlayStation ein bisschen ins Hintertreffen geraten mit dem Angebot.
Naja, die
von der PlayStation-Seite?
Ja, würde ich jetzt schon sagen, die rollen das Pferd halt momentan anders auf, unter Anführungsstrichen. Die haben halt sehr wohl ihren eigenen Streaming-Service, der halt vor allem irgendwie alten Kram bringt, der jetzt auch nicht so uninteressant ist. Einfach eine andere Herangehensweise, die lösen es dabei mal so und haben halt quasi keinen Prime-Pass quasi. Wird aber halt dann auch spannend sein, inwiefern da irgendwie sich vielleicht andere Hersteller dann auch irgendwie rein begeben quasi. Weiß ich nicht, schwieriges Thema, so ein bisschen muss man auch schauen, glaube ich.
Genau, aber es gibt aktuell kein Angebot, wo ich die neuesten Sony-Titel quasi im Abo drin habe.
Nee, also gibt's nicht.
Doch, ein bisschen im Hintertreffen.
Ja, die haben jetzt auch nicht so viele Exclusives machen, dann wo sie so große Notwendigkeiten. Die große Frage ist natürlich, was passiert, wenn irgendwie sich dann jetzt irgendwie ein Last of Us oder sowas anschickt. Ich meine, sowas hast du relativ schnell gezimmert, wenn du willst, ja.
Wenn man möchte, kann man sowas schnell mal zusammenbasteln. Genau. Ja, ich würde sagen, dann verlassen wir doch die.
Nee. Wir waren jetzt beim Game Pass. Spiele. Der Game Pass ist natürlich völlig irrelevant für diese Kategorie eigentlich, weil es ist ein spezielles Service. Eigentlich geht es um Xbox Live Gold hier. Und die Spiele, die es dort gibt, da habe ich mir auch wieder zwei rausgepickt. Zum einen leider für die alte Konsole, aber dank Abwärtskompatibilität auch dabei. Hitman Blood Money auf der anderen Seite ein sehr charmantes Indie-Spiel, wo wir heute noch ein bisschen mehr darüber reden werden gleich. Die erste Version von Overcooked gibt es auch dort kostenlos dazu. Muss es nicht unbedingt für Konsole sein. Für alle, die vielleicht ein paar Euro investieren möchten und eine Switch haben, würde ich zu der Switch-Version raten, weil sehr lustig, aber eben jetzt, wo es auf der Konsole gratis ist, kann man das durchaus dazu nehmen und mitnehmen, klarerweise.
Auf jeden Fall, sowieso sollte man die Spiele immer gleich mitnehmen, wenn sie schon da drin sind. Genau. Dann gehen wir doch über zu den Spieletests auf dem Computer und für die Konsole. Und beginn mit etwas, was du ja vorher gerade gesagt hast oder quasi eine Überleitung gemacht hast. Für die PS4, die Xbox One und die Switch gibt's Overcooked 2. Ein bisschen viel Comic.
Ja, das ist Teil des Charmes wieder. Das ist ein Spiel von Team 17, die kennen wir vor allem dadurch, dass sie Worms gemacht haben. Sehr lange Zeit, sehr erfolgreich. Dementsprechend Comic ist ja bei denen quasi Standard, sag ich mal. Overcooked 2, ja, hat uns über den Sommer sehr, sehr viel Spaß bereitet, muss ich sagen. Dank Switch ist das Ganze ja dann quasi mehr oder minder auch tragbar und wir haben es so im Urlaub mitgehabt. Worum geht es in Overcooked? Grundsätzlich in dem Konzept im Vergleich zum 1er hat sich nichts geändert. Das heißt, du hast ein, ja, du musst kochen quasi in einer relativ verrückten Umgebung. Das heißt, im Endeffekt hast du Kunden, denen du irgendwie Gerichte hinschubsen musst, weil das ist nicht so wie diese klassischen Spiele, die wir von iOS kennen, wo du das einfach irgendwie nur hin und her wischst, sondern du hast sehr wohl einen Koch, mit dem du herumrennst und du hast auch noch einen zweiten Koch, der auch herumrennt. Das ist grundsätzlich ziemlich stark auf Multiplayer ausgelegt, die ganze Geschichte. Das ist beim 2er jetzt noch stärker der Fall. An der Mechanik, wie gesagt, selbst so hat sich nicht viel verändert. Es ist immer noch alles sehr trashig, es ist immer noch alles sehr lustig. Wir kämpfen jetzt gegen die Apokalypse durch die Brotzombies, ja, warum auch immer. Die Story ist auch völlig irrelevant. Zweite Teil jetzt alles, ja, so ein bisschen dynamischer. Wir kriegen so ein bisschen mehr Optionen. Die Level teilen sich noch stärker, also dass du quasi noch kooperativer zusammenarbeiten musst, weil irgendwie Arbeitsschritte auf unterschiedliche Levelteile aufgelegt sind. Was jetzt sehr problematisch klingt, dazu gibt es allerdings noch ein neues Feature. Wir können jetzt auch mit dem größten Teil der Gegenstände quasi werfen. So kann ich quasi der anderen Spielfigur etwas zuwerfen, einerseits auf den Boden, andererseits teilweise sogar direkt in den Lauf. Ja, hat sich nicht so viel getan, trotzdem ein sehr nettes Spiel, es ist auch kein großartiger Vollpreistitel. Macht Spaß für alle, die den Einser mochten, die werden den Zweier auch mögen. Alle, die das nicht kennen, sollten sich es auf jeden Fall mal anschauen. Wichtiger, großer Punkt allerdings dazu, das ist ganz eindeutig ein Titel, der von irgendwie Couch-Coop oder Multiplayer lebt. Es geht sehr wohl auch alleine, dann kann man quasi herumschalten, aber das macht einfach keinen Spaß, weil du dann einfach extrem überfordert bist und das ist nicht das Konzept des Spiels quasi. Ja.
Das will man dann nicht, genau. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr Xbox Live Gold habt und das Spiel noch nicht kennt, spielt die erste Version mal an. Dann werdet ihr ziemlich schnell merken, ob es euch für euch passt oder nicht.
Durch die Grafik übrigens und auch generell so ist das, glaube ich, einerseits A, sicher sehr gut für Kinder tauglich, so sieht es auch aus, aber andererseits B, das soll einen auch nicht abschrecken. Das ist halt einfach nur, man hätte es auch ernster machen können. Das Gameplay ist schon ziemlich tough und das wird hinten raus auch ziemlich schwierig. Also es ist durchaus auch für Erwachsene geeignet, ja.
Also da können Erwachsene auch mitspielen. Schön.
Ja, wir haben es im Urlaub nur als Erwachsene gegeneinander gespielt und waren trotzdem sehr ausgelastet damit quasi. Ja.
Gut. Du hast gesagt, das ist Team 17, eben die Schmiede hinter Worms. Die wurde ja vor, was war das? Sag schon wieder 4 Jahre neu aufgelegt damals. War das 4 Jahre circa?
Worms meinst du es?
Worms, ja.
Worms wird immer wieder neu aufgelegt, sehr lange Zeit halt irgendwie für iOS-Quatsch, dann hatten sie kurzfristig die Phase für irgendwie Xbox und PS4, zweifelhaft erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen, und für die Switch gibt es das Ding mittlerweile auch wieder in verschiedensten Varianten, von daher an Worms machen sie schon weiter, die große Frage ist halt eher mal, wann ein neuer großer Worms-Titel kommt und da ist halt irgendwie leider nicht wirklich was im Horizont.
Wann kommt Worms VR, oder? Hoffentlich nie.
Naja, wäre vielleicht sogar tatsächlich gar keine so blöde Idee. Ich meine, grafikmäßig brauchst du da jetzt nicht so viel machen. Ja, weiß ich nicht. Wenn man es comichaft genug präsentiert, dass es nicht so sehr an die Psyche geht, finde ich es eigentlich eine recht charmante Idee sogar.
Na, dann hoffen wir drauf, dass du das bekommst, Jan. Wir gehen über zu einem Spiel, was es für den PC und die PlayStation gibt. Wo ich mich immer wieder verlese, obwohl eigentlich würde es passen. Es ist ein Jump'n'Run-Titel und ich lese da immer wieder Guacamole. Das liegt aber mehr daran, dass ich Hunger habe. Wenn ich mir aber so ein paar Videos dazu anschaue, hat es was Mexikanisches irgendwie.
Ja, ja, absichtlich schon. Also das ist auch, glaube ich, absichtlich die Kombination, die du ziehen sollst. Das heißt Guacamole. Hat also so ein bisschen dieses Mili halt nochmal extra drinnen. Das ist halt irgendwie ein bisschen diese Action-Geschichte hineinzubringen. Ja, worum geht's? Zweiter Teil eines auch recht erfolgreichen, eigentlich sehr netten Indie-Titels aktuell, nur für PC und PS4 zu kriegen leider. Nach 5 Jahren jetzt schlüpfen wir quasi wieder in die Rolle unseres spaßigen mexikanischen Wrestlers und ja, Jump'n'Runnen quasi durch die Welt. Die Entwickler wissen schon durchaus ganz gut, warum der erste Teil so erfolgreich war und setzen weiterhin auf die Vorzüge quasi. Wir haben eine sehr akkurate Steuerung, wir haben eine sehr punktgenaue Kollisionsabfrage, dazu noch ziemlich gute Grafik. Das Konzept geht so für mich wieder auf, mehr oder minder. Schwierigkeitsgrad ist recht hoch. Gerade gegen Ende hin brauchst du eine wirklich verdammt gute Hand-Auge-Koordination quasi. Allein wird es dann relativ schnell frustrierend, meiner Meinung nach. Vorteil auch da, du kannst allerdings auch Coop spielen. Das ist nicht wie Overcooked so unbedingt darauf ausgelegt, macht aber Coop auf jeden Fall viel mehr Spaß, würde ich sagen, einfach weil du vielleicht ein, weiß ich, so Mensch ärgert dich Effekte, wenn du irgendwie fliegst, dass du dann vielleicht noch drüber lachen kannst, weil andere auch drüber lachen oder so.
Ja. Vor Ort oder auch übers Web mit anderen Spielen?
Müsste, glaube ich, übers Web auch gehen. Sehr gute Frage, weiß ich gar nicht genau. Wir haben es vor Ort gespielt. Ich glaube, es müsste aber auch übers Web gehen, ja.
Mhm. Gut.
Ja, wer Jump'n'Runs mag und gerade in dem Genre ist es in letzter Zeit ja jetzt auch nicht so pralle, kann auf jeden Fall mal reinschauen, muss halt aber damit leben. Also es ist nicht so, es ist schon recht tough und ja, ansonsten wirklich hübsche, handgemachte Grafik ist es auch nicht mehr unbedingt so weit verbreitet. Schöner Titel, kann man sich auf jeden Fall anschauen, aber es ist halt eben, so muss man es quasi sagen, es ist ein Jump'n'Run. Ich bin kein Jump'n'Run-Fan. Ich kann dem Spiel quasi Objektives abgewinnen, subjektiv werde ich damit aber halt einfach nicht warm, weil ich diese Art an Spiele nicht mag. Ich bin ja auch bis heute kein Fan von Mario zum Beispiel. Ja.
What?
Ja, ich komme aus der Zelda-Fraktion von Nintendo.
Geh fort von mir. Nee, jeden, was er mag. Ich mag Mario, dafür mag ich solche Arten von Jump'n'Run auch nicht. Also ist auch nicht meines. Aber du hast gesagt, gibt es nicht wirklich so viele. Zumindest in der heutigen Sendung machen Jump'n'Run-Spiele bei den Spieletests PC und Konsole 50% aus. Und somit komme ich auch zum nächsten Titel. Da wird es ein bisschen brutaler, geht dafür auf PC, PlayStation, Xbox One und der Nintendo Switch, hat dafür aber ein paar Pixel mehr.
Ja, wir sind halt generell sehr randgruppenlastig mit allem, was ich total charmant finde, weil irgendwie auch alles so viel auf Indie und so. Ja, es geht um Dead Cells. Noch ein Roguelike, also quasi einmal scheitern und schwierig. Wir schlüpfen quasi in die Rolle eines schleimigen Klumpens, der irgendwie in einem Kerker landet und wissen nicht genau warum. Aber dieser schleimige Klumpen hat eine ziemlich coole Special-Fähigkeit. Wir übernehmen nämlich dort einen herumliegenden Körper. Die Figur selbst spricht nicht, aber durch relativ heftiges Gestikulieren bekommen wir klargemacht, dass wir es zu flüchten haben und kämpfen und laufen uns dann quasi durch 17 sehr unterschiedliche, auch ziemlich hübsch gestaltete Level. Interessanter Punkt da wieder, alle Level werden eigentlich zufällig generiert, aber sind dennoch relativ in Ordnung. So gerade dieses komplette zufällige Generieren ist ja immer so eine schwierige Sache. Jetzt fällt mir wieder der Name meines Lieblingstitels nicht ein, der so schauderhaft war, wo ich so reingefahren bin. Dieses Weltraumspiel, das gerade wieder relativ große Renaissance feiert. Sei es drum. Also da funktioniert diese Generierung, sage ich mal, recht gut. Optik ist nett, es ist recht kurzweilig, es ist nicht großartig schwierig. Bei längeren Spiele-Sessions wird es allerdings relativ schnell eintönig. Relativ positiver Punkt, es ist grafisch doch recht hübsch. Funktioniert aber auch auf der Switch eigentlich ziemlich gut, also das kann man schon machen.
Mhm. Na dann, fleißiges Ausprobieren, wer die Art von Spiele mag. Jetzt gehen wir über zu etwas, was auch wieder für Kinder sehr gut geeignet ist, aber auch für Erwachsene. Braucht man dafür wirklich eine Garage, um zu starten?
Nee, du brauchst noch mehr Platz als bisher.
Genau, es gibt ja neben dem Steuerrad auch noch einen Joystick-Knüppel. Was ist da alles mit dabei? Wir sprechen von Nintendo, dem neuen Labo-Produkt, dem Car Kit von Nintendo.
Ja, Labo Car Kit, das dritte Paket aus Labo. Wir hatten ja das erste, so dieses Multipurpose-Paket quasi, wo relativ viel Kram drinnen war. Dann dieses sehr große Roboter-Kit, das schon ziemlich herausfordernd war. Und dieses Car Kit geht so ein bisschen in die Mitte für mich jetzt gefühlt. Da stehen halt alle Zeichen irgendwie auf Fortbewegung. Ich will jetzt gar nicht sagen Auto, weil das stimmt so nicht. Finde ich auch ein bisschen falsch bezeichnet, muss ich gestehen.
Der Name Car Kit ist irreführend, meinst du?
Ja, absolut, weil wir bauen auch irgendwie Flugzeug und U-Boot und Co. Also da geht es echt nicht um Autos, da geht es irgendwie zu Wasser zu landen in der Luft, ja, was für mich viel cooler klingen würde irgendwie, also so Car Kit, ja, das klingt irgendwie langweilig. Vor allem, wo ich
im Mobility
Kit kannst du es nennen oder so, meinetwegen, ja. Vor allem, weil so ein Auto hatte ich ja auch schon in diesem Multipaket im ersten. Ja. Darum hat mich das auch gar nicht so großartig angesprochen. Erst dann interessant geworden, als ich irgendwie die ersten Reviews dazu gesehen habe und mir dachte, okay, ist doch mehr. Ja. Weil so Auto, okay, kenne ich eigentlich schon als treuer Labokunde. Ja.
Genau. Mhm.
Ja,
dennoch mochte es dich packen?
Ich bin nicht der größte Labo-Fan, was so große... dieses Grundproblem von Labo löst sich meiner Meinung nach nicht und ich bin gespannt, wann sie es lösen. Zu Technik zuerst nochmal kurz. Wir bauen ein Lenkrad, zwei unterschiedliche Arten von Schaltknüppel, einer ist fürs Auto, einer ist fürs Flugzeug. So, das haben wir jetzt alles gebaut. Dazu kommt dann noch so ein Gaspedal dazu. Und dann haben wir halt wieder relativ wenig schmale Software, wo wir den Zirkus irgendwie einsetzen können. Und wo wir irgendwie wieder so dieses, okay, ich habe das jetzt, aber das, was ich damit dann machen kann, ist irgendwie halt nichts quasi. Ja. Das war bei den anderen schon ein Problem. Dieses Roboterpaket wäre total cool, aber dann cruisest du halt irgendwie als Roboter in der Gegend herum und schlägst irgendwie deine Umwelt klein, ohne irgendeinen Sinn, ohne irgendein Spiel. Dann heißt es halt wie wieder das Gleiche. Und das eigene Kreationen basteln funktioniert nicht, weil da gibt es irgendwie keinen Online-Service dazu vernünftig. Jetzt gibt es mittlerweile den Nintendo Online-Service, der funktioniert überraschenderweise auch gar nicht so schlecht, macht halt auch nicht viel.
Kann also
Nein.
Nintendo jetzt online?
Nein, können sie nicht. Weil immer noch Gratis-Titel ein Problem sind, Cloud-Games sind ein Problem und das Problem ist halt vor allem auch, dass sie einfach kein Service dahinter haben. Ich meine, Speicherstand ist in der Cloud schubsen, ist halt irgendwie so Dropbox vor 10 Jahren, Gratulation, ja. Und da siehst du halt wieder, das ist komplett versehen und überhaupt kein Online-Können, weil du musst diesen Labo jetzt einfach ähnlich so einen vernünftigen Online-Service geben. Für mich passt das zum Vergleich so ein bisschen, das ist es auch völlig weit weg, aber ich finde es nicht unpassend. iOS hat ja jetzt diese Shortcuts-Extensions bekommen, wo du quasi so Shortcuts eben teilen kannst, so Rezepte quasi, ne?
Siri-Shortcuts.
Und da gibt es zumindest so eine Galerie in dieser App, wo du dir so ein bisschen was aussuchen kannst und die ein oder andere Plattform versucht sich da auch gerade irgendwie hervorzutun. Und für Labo gibt es einfach all das nicht. Das ist einfach ein Riesenproblem. Dann kannst du das irgendwie auf Google zurecht, also irgendwie auf Google und YouTube irgendwie zurecht suchen, dann findest du vielleicht was und dann musst du das aber alles selber irgendwie abgeben, abtippen, einspielen. Das ist irgendwie so wie vor 30 Jahren, wo du irgendwie Magazine gekauft hast und dann Codezeilen händisch abgetippt hast, weil du irgendwelche Programme haben wolltest. Ja. Das ist nicht 21. Jahrhundert. Ja.
Aber man kann irgendwie sagen, also Nintendo hat besser gestartet mit dem Online-Ding, als du erwartet hättest. Weil du hast immer gesagt, Nintendo kann das nicht. Zumindest in Grunddingen. Jetzt müssen sie einfach ziemlich schnell, ziemlich stark nachbessern. Sehe ich das richtig?
Nein, weil für das Wenige, was es kann, ein Jahr später als Ankündigung, nein. Das Einzige, was mich positiv überrascht, ist, dass es relativ günstig ist. Aber es kann halt auch relativ nichts. Es gab keine technischen Gebrechen, unter Anführungsstrichen, keine großen, wobei beim einen oder anderen sind auch irgendwelche Cloud-Games flöten gegangen. Das passiert überall, das passiert auch Apple, das passiert auch Microsoft, ja, das passiert auch Sony. Meine Güte, okay, das lässt sich noch gelten. Aber sie sind halt ein Jahr später mit einem Service gekommen, das angekündigt und eigentlich müsste er schon seit Jahren da sein und er ist halt von der Funktion her relativ schwach. Also ja, dafür ist er immerhin günstig.
Aber günstig, ja. Aber günstig, eben, gut, immerhin. Zurück zum Car-Kit.
Ja, Labo-Fans zugreifen, damit jetzt Labo-Fan werden, sehe ich nicht kommen. Im Gegenteil, für alle, die irgendwie Labo bisher haben und es auch nicht so großartig begeistert waren, das dürften schon durchaus einige Leute sein. Mal abwarten würde ich empfehlen, weil was ich überraschend fand, das habe ich jetzt ein bisschen im Zufall gefunden, als ich mir das Neue ansah, die alten fallen im Preis dann doch ganz schön ziemlich runter. Also vielleicht das Labo Car Kit, wenn man es nicht unbedingt braucht, irgendwie halt in 2, 3, 4 Monaten kaufen. Puh, warum nicht?
Generell bietet sich da ja der Januar immer so gut an, für nach Weihnachten zuzuschlagen bei Gadgets und Spielen.
Kann ich mir bei Labo noch nicht vorstellen, muss ich sagen, aber so in einem halben Jahr vielleicht dann eher,
ja. Ja, vielleicht gibt es ja auch dann schon die Ersten, die es wiederverkaufen möchten.
Willst du bei Labo, glaube ich, nicht.
Willst du nicht? Na dann.
Es ist zwar sehr stabil, aber das vernünftig auseinandernehmen kann ich mir jetzt auch nicht großartig vorstellen, eben weil es so stabil ist, darum, also Labo gebraucht, würde ich, glaube ich, nicht machen. Falls da jemand Erfahrungen hat, bitte gerne melden, das würde mich interessieren.
Ich würde es wahrscheinlich, also ich würde es auch nicht auseinandernehmend verkaufen, ich würde es dann in eine große Kiste mit viel Stopfmaterial und so verschicken, weil das Auseinandernehmen ist gleich wie bei IKEA-Möbeln. Die schraubst du einmal zusammen und dann bleibt so ein Leben lang. Ansonsten, wenn du auseinanderschraubst, schaut es dann schon anders aus.
Ja, aber dann hast du ja gar keinen Spaß mehr damit. Der größte Spaß von Labo ist definitiv, dass du es quasi aufbaust und halt zusammenbastelst quasi und es nicht irgendwie da schon fertig kaufst, weil dann eben die Software danach kann halt einfach gar nichts. Das ist wie wenn ich jetzt
doch ein halbes Jahr warten.
Ja. Doch ein halbes Jahr. Das ist wie wenn ich jetzt ein Puzzle fertig kaufen würde. Das kann man halt dann wohin hängen, wenn mir das Motiv gefällt, okay, aber eigentlich ist ja der Spaß, der Weg quasi. Ja. Also der Weg ist das Ziel.
Ja. Genau. Na dann. Überlegt euch, was ihr möchtet, in welche Richtung ihr möchtet. Und das waren es eigentlich auch schon, die Konsolen- und die PC-Spiele, die wir für euch hatten, und gehen jetzt über in den mobilen Sektor. Da haben wir zwei Spiele mit dabei. Wir starten mit Monster Hunter Stories Mobile. Ist auch wieder ein bisschen eine animierte Geschichte.
Ja, und für mich ein total überraschender Release, muss ich sagen. Weil eigentlich ist das tatsächlich, na, überhaupt nicht Indie, so Nintendo-Ecke quasi. Mhm. Das war eigentlich ein Nintendo 3DS-Exclusive-Titel, ist dort vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr erschienen. Sehr gute, aufgemotzte Grafik, recht hübsch. Ich meine, Monster Hunter lebt immer von der Grafik. Genau. Und erschien jetzt eigentlich relativ überraschend für iOS. Ist schon, ich tue mir sehr schwer, Preise zu beurteilen. Ich finde es jetzt nicht teuer, weil auf der Switch, also auf der DS kostet halt irgendwie eine 50er. Ja. Da kostet es jetzt aber 20 Euro. Für viele Leute, für iOS schon eine ziemlich happige Marke. Ja. Ja,
aber für ist nicht auf ein Spiel, was du dir mal klickst und denkst, ich probiere es mal aus, sondern das kaufst du dir bewusst.
Das kaufst du dir bewusst. Ich meine, der große Vorteil ist, du kannst dir halt auch schon irgendwie zigtausend Testberichte durchlesen, weil es ist so ein ziemlich hübscher 1:1 Port von der 3DS. Das heißt, für alle, die da irgendwie schwanken, können sich auf jeden Fall mal einen 3DS-Titel quasi, also die 3DS-Rezensionen durchlesen, habe ich vorher auch gemacht, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war.
Die Bedienung ist in dem Fall auch ähnlich?
Die Bedienung haben sie sehr schlau gelöst, die ist Gott sei Dank nicht ähnlich. Arbeit in der Monster Hunter Stories Mobile relativ mies. B ist sie natürlich relativ wenig Touchscreen. Ich meine, guter 3DS hat zwar einen, aber das ist ja irgendwie ein anderes Konzept, als wenn ich das Gerät komplett in der Hand halte, weil er das getrennt ist. Genau. Die haben sie recht gut rübergehoben und so angepasst. Also technisch gemacht ist es ein wirklich sehr vernünftiger Titel. Gibt es eben für Android und iOS. Was man sich allerdings nicht jetzt sofort losrennen darf, so, Monster Hunter, ich will jetzt groß Monster töten und irgendwie die riesengroßen Grafikorgien und Blut und Spritz und Gewalt. Nee, das ist so 3DS, eher so ein bisschen Kinderschiene. Und das ist bei dem Spiel halt generell so, das war es auch schon vor 2 Jahren. Ich würde jetzt mal fast sagen, es ist so ein bisschen Pokémon quasi. Im Endeffekt geht es nämlich darum, so Monster zu zähmen, so ein bisschen zu trainieren und mit ihnen in Harmonie irgendwie zu leben. Ist jetzt aber dann auf der anderen Seite doch nicht so viel Pokémon, also diese Grundidee ja, aber es hat ziemlich viele Rollenspielanteile drin, das heißt, du hast schon relativ lange Dialoge, relativ questlastig, also es fühlt sich dann schon anders an. Dieses Grundprinzip mag das selber sein, also wie es sich quasi anfühlt, finde ich schon anders und eigentlich recht schick, ja.
Das, ja, von meinen Videos, die ich dazu angeschaut habe, schaut sehr ja, wie du sagst, eher familiärer aus als eben, was man so erwartet hinter dem Titel von so einem Spiel. Aber ja, es passt ja. Es muss ja nicht immer brutal und unschön zu Gange gehen. Das haben wir genügend an Spielen auf diesen ganzen Konsolen und Plattformen.
Ne, sie haben sicher ausgenutzt, dass Monster Hunter halt eine irre starke Marke, vor allem im Osten quasi ist, also in Asien und so. Auf der anderen Seite ist es halt ein echt netter Titel und irgendwie so jetzt für eine 20er auf irgendwie iOS und Android finde ich, also ich finde es wirklich eine gelungene Umsetzung. Ich war sehr positiv überrascht, dass es da war, habe mir irgendwie kurz die Tests gelesen und eine Stunde nach Release dann geklickt und jetzt relativ viel Zeit darin auch schon versenkt, kann man schon machen, spielt sich auch irgendwie so dem Vernehmen nach irgendwie 20, 25 Stunden. Braucht relativ lang, bis es Fahrt aufnimmt, aber dann kommt schon rein, es ist in Ordnung, ich würde sagen, so 4-5 Stunden vielleicht damit. Ist ein schöner Titel, kann man machen, es ist nicht großartig eben brutal, großartig anstrengend, das plätschert so nett vor sich dahin, aber irgendwie noch aktiver als so der eine oder andere Walking Simulator. Ist schon in Ordnung, ja.
Kann man machen in dem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten mobilen Spiel über und da schaut es aus, als wäre ein bisschen Hirnschmalz dafür nötig.
Ja, ein bisschen sehr viel sogar. Die Rede ist von The Sequence 2. Von der Logik her geht es weiter wie im ersten Teil und Logik stimmt auch ganz gut, weil es ist ein Logik-Puzzle. eigentlich basteln wir relativ einfache Schaltungen quasi. Also im Endeffekt geht es so ein bisschen um irgendwie ziehen und stoßen und drehen. Also es ist nicht irgendwie crazy machines, sondern so relativ einfacher Kram. Hat jetzt aber auch nichts irgendwie so von Elektronik und auch nichts von Coden wie irgendwie Human Resource Machine, was irgendwie alles sehr gute Spiele werden, sondern so einfach so ein bisschen eben ziehen, schieben, so einfache Mechaniken. Ja, super easy Interface. Also da ist jetzt nichts irgendwie großartig. Hübsch klingt zu blöd, es ist nichts großartig animiert, hübsch finde ich schon, aber es ist halt alles sehr minimalistisch quasi. Ja, ja, Logikrätsel steigt relativ krass an, was die Schwierigkeit betrifft. Am Anfang fühlt man sich sehr unterfordert und zu diesem seichten Einstieg, finde ich, haben sie sehr lange gemacht. Also irgendwie ab dem 5. Level dachte ich mir dann so, okay Leute, ich habe schon verstanden, wie es geht, jetzt können wir mal irgendwie dann spielen, das bitte. Das
dürfte langsam anziehen. Ja.
Ja, genau. Aber es zieht hinten raus super tough an. Also da gab es auch schon Level, wo ich irgendwie dann 3 Tage hang und wirklich irgendwie, weiß ich was, 1 Stunde oder 2 irgendwie ziemlich verzweifelt irgendwie vor dem Display saß, weil ich mir nicht helfen lassen wollte, unter Anführungsstrichen. Es gibt eine Hilfe, es gibt auch genug YouTube-Videos, wo du dann quasi irgendwie nicht für die Hilfe irgendwie irgendwelche Ingame-Währungen hinlegen musst, wobei ich weiß gar nicht, ob das Ingame-Währungen waren. Also du kannst auf YouTube kannst du sie zumindest, es gibt Tipps, genau, aber die sind relativ wenig hilfreich, aber für die, die dann komplett scheitern, kannst du auch irgendwie auf YouTube gehen, das ist in Ordnung. Ja, hübsch gemacht, nette Geschichte, kostet irgendwie so unter 2 Euro. Ja? Also No-Brainer meiner Meinung nach, Logik-Puzzle-Fans gleich kaufen und den Einser gleich mitnehmen. Macht lange Spaß, hat viele Levels. Ja, aber man muss halt wirklich puzzeln wollen. Ja?
Ich habe zwischendurch Phasen, wo ich das mag und wo ich das auch möchte und dann mir solche Titel auch klicke und ein Weilchen lang spiele, aber ich komme dann ziemlich schnell wieder in Phasen, wo ich das überhaupt nicht mehr mag und dann verschwinde ich wieder von meinem Smartphone. Hier habe ich es jetzt so gemacht, ich habe einem YouTuber 22 Minuten lang zugeschaut, wie er das gespielt hat. Es hat mich währenddessen nicht gepackt. Das passiert selten bei solchen Spielen.
Ich glaube, das ist auch wirklich schlechter, jemanden zuzusehen, weil das Spiel hat nur Geistiges quasi. Ja? Optisch ist da einfach nichts drinnen, weil es viel zu einfach ist. Das musste ich, so eine Art zu denken, musste ich, glaube ich, irgendwie anfixen. Ja? Und das musst du dann aber auch selber durchdenken, da irgendwie auf YouTube. Also das ist auf jeden Fall das letzte Spiel, das ich in einem Let's Play sehen mag, ja? Um es so zu sagen.
Ja, nee, also es hat nicht mal mit in dem Sinn als Let's Play zu tun, auch wenn ich andere solche Denkspiele sehe, das ist meistens so ein Trailer mit dabei in den App Stores, egal ob bei Google oder bei iOS, auf der iOS-Plattform, und da packt mich das meistens und bei dem einfach überhaupt nicht. Und dann nach dem kurzen Video dazu habe ich eben ein längeres angeschaut und es hat mich einfach wirklich nicht gepackt, keine Ahnung wieso. Aber das kann eben dann daran liegen, dass ich aktuell keine solche Phase habe, wo ich solche Spiele gern spiele. Das ist bei mir sehr phasenabhängig und kann sich auch bald wieder ändern.
Was Sie vielleicht machen sollten, ist, da ist halt gar nichts drinnen. Ja? So ein bisschen Humor oder so ein bisschen irgendwas wäre vielleicht nicht so schlecht. Bei Human Resource Machine zum Beispiel oder auch irgendwie bei Bridge Constructor Portal, die leben halt auch schon noch so ein bisschen damit, dass irgendwie so das alles ein bisschen lustig machen, vielleicht ein bisschen knuddeliger machen. Das ist halt wirklich super reduziert. Das hat keine Story, das hat keinen Grund, warum du diese Puzzles löst. Da gibt es einfach gar nichts. Ja? Also das fühlt sich schon, der Einstieg ist schon so ein bisschen hart. Die Motivation kannst du irgendwie in Frage stellen. Das ist schon, da fehlt ein bisschen was. Das war im 1er schon so. Ich hätte auch gehofft, dass es im 2er schlauer machen, eben um vielleicht mehr Leute anzuzecken, weil eigentlich ist es wirklich ein gutes Spiel. Aber ja, Grund ist Puzzeln, Punkt. Ja, um mehr geht's nicht.
Und um mehr soll es ja auch nicht gehen. Also eben, solche Spiele leben ja davon, dass sie simpel und einfach sind, aber in dem Spiel drin dann einfach anziehen und einen zur Verzweiflung bringen, teilweise sogar schon.
Ja, und das war bei dem Spiel, ich würde fast sagen, also so heftig war es schon länger nicht mehr. So, ja, doch, also hat mich mehr gefordert, zum Beispiel das Human Resource Machine, und das war Richtung Ende raus auch schon ziemlich tough. Ich bin noch nicht durch.
Bist noch nicht durch? Wie viele Levels hat das Spiel?
Boah, keine Ahnung, viele. Also ich sehe das Ende auch noch nicht in Sicht, ja, keine Ahnung. Es ist schon, man hat schon lang Zeit.
Dann kann man sich das ja gut klicken. Eben bei dem Preis ist sowieso. Und wenn man Fan von solchen Genres ist, immer. Ich habe es mir auf meine Liste gepackt, wo eben, wenn ich wieder mal in den Drang komme, solche Spiele zu spielen, so Knubbel, wie sagt man, Hirnschmalzspiele, dann werde ich mir das auf jeden Fall noch runterladen, weil ich glaube eben, es liegt wirklich daran, dass ich aktuell einfach nicht in der Phase bin, wo sowas was für mich ist. Das kann gut sein.
Zur Ergänzung, ich habe mir allerdings auch noch nicht helfen lassen. Darauf bin ich stolz.
Jetzt musst du es nochmal sagen, das habe ich nicht verstanden.
Ich habe mir auch noch nicht helfen lassen. Also ich sage, ich bin noch nicht durch, aber ich habe es, ja.
Initiation. Mhm. Ja, das ist die größte Herausforderung, ohne den Bescheiß-Button, Hilfe-Button, sage ich jetzt mal lieber, das Ganze durchzuspielen.
Ja, man muss halt jeder selbst entscheiden, wenn du irgendwann dann quasi verzweifelst und wirklich sauer wirst, dann macht es vielleicht Sinn, dann mal den Ausflug zu machen. Ja. Ansonsten muss jeder seine Schwierigkeit selbst finden quasi.
Genau, das kann man ja zum Glück. Ja, somit haben wir auch die mobilen Spiele durch, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Dann bleibt ganz spontan nur noch eines, und zwar ein analoges Spiel, was ich gerne noch vorstellen möchte. Jan, Monopoly. You know it?
Schon wieder. Ich habe es schon gesehen, es gibt ein neues, ja.
Genau, zwei oder dreimal im Jahr gibt es ja neue Editions von Monopoly, und zum Jahresbeginn hatten wir das schon mal drin, dass Hasbro eine Umfrage gemacht hat, wie viele Leute das schummeln beim Spielen. Und jetzt gibt es eine Schummel-Edition. Ich bin völlig begeistert von dem Spiel, weil ich würde ja nie schummeln. Nee, würde ich nie beim Spielen. Hier muss man schummeln, und das braucht Überwindung. Man darf seine Mitspieler bescheißen, indem man ihnen Geld abknöpft, indem man ihnen Hotels wegnimmt, indem man ihnen Gebäude oder Plätze wegnimmt und alles Mögliche, indem man mit ihren Figuren fährt und dann Dinge einheimst, was einem gar nicht gehört, oder indem man zu wenig fährt oder zu viel fährt. Man darf einfach kreativ sein bei dem Spiel. Man darf sich nur nicht erwischen lassen, und das ist die große Kunst an dem Spiel, nicht erwischt zu werden. Und man hat, also bald der Nächste drankommt und du beschissen hast und niemand gesagt hat, dass du beschissen hast, bist du durch, dann musst du allen auch verraten direkt, was das du getan hast, und darfst dann auch den Gewinn oder was auch immer daraus rausgeschaut hat, mitnehmen und behalten. Wenn dich jemand erwischt, dann steht dann auf der Karte drauf, was genau das die Strafe ist, die du zu tun hast. Und die ist meistens nicht ohne. Und damit da nicht jeder einfach in jeder Runde jeden anderen beschuldigt, dass man bescheißt, hat man da ganz einfach auch eine Gegenstrafe drin. Also quasi, wenn du mich jetzt beschuldigen würdest, ich hätte beschissen und ich kann es nachweisen, dass ich es nicht getan habe, dann hast du eine Strafe zu bezahlen. Und das steht natürlich dann auch drauf auf dem Spiel. Auf der Spielkarte, was das ist. Und damit da nicht jeder einfach kreuz und quer schummelt, hat immer etwa, was sind's, 5 oder 8 Karten, die da in der Mitte drauf liegen, wo drauf steht, was man aktuell in dieser Runde bescheißen darf.
Klingt jetzt für mich, muss ich gestehen, sehr anstrengend und wenig lustig, weil ja eigentlich das Hauptziel des Spiels ist, bleibt ja das Gleiche, oder?
Du hast deine wie sagt man dem? Du hast deine Plätze, die du dir kaufst. Du musst darauf achten, dass die anderen dir Miete bezahlen. Genau, da kannst du auch Hotels drauf bauen. Und das genau gleiche, wenn du alle die gleichen Farbe besitzt, hast du mehr Geld, die du einnehmen kannst. Also das Spielprinzip ist ganz nah an dem Original, eben mit Hotel kaufen und so weiter. Neben dem, dass du das alles beachten musst, musst du eben noch schauen, ob der gerade dran ist, nicht bescheißt. Ja.
Das ist quasi eine zusätzliche Komponente, obwohl sich an der Hauptspielauslegung quasi, an der Hauptgrundrichtung jetzt eigentlich nichts ändert.
Nicht wirklich was ändert, genau. Ja, außer so kleine Schritte, die halt bei jedem Monopoly ein bisschen anders ausgelegt sind. Aber das Spiel ist ab 8 Jahren. Wir haben es mit unserer 7- und 9-Jährigen gespielt. Es war für beide doch recht anstrengend und vor allem auch teilweise die Tränen waren nahe. Beim Papa wie auch bei der Tochter. Weil, man kann nicht zuschauen, wenn die Kleinen heulen, wenn sie was verloren haben, wo sie im ersten Augenblick nicht checken, wieso das jetzt passiert ist.
Hat das irgendwie noch einen Spin, so von wegen Betrügen lohnt nicht, oder ist da irgendwas dran, oder ist es halt einfach, okay, Gag ist so, und das dann pädagogisch zu verwerten, ist dann die Aufgabe der Eltern?
Das gilt natürlich den Eltern, das so zu Ding. Hier ist wirklich so, dass der am schlussendlich gewonnen hat, der am meisten Geld hat. Und der hat am meisten Geld, der entweder am meisten gekauft hat und eingenommen hat, oder eben der Geld von den Mitspielern und Hotels von den Mitspielern etc. klaut und somit mehr Geld generieren kann. Nee, da pädagogisch ist da, glaube ich, gar nichts in die Richtung. Vom Spiel her. Natürlich von den Eltern ist das die Aufgabe, ihnen zu erklären, dass das ein Spiel ist und nicht der Realität entspricht.
Ist Betrügen notwendig, um zu gewinnen, oder kann ich das auch ganz normal über den bisherigen normalen, legalen Weg quasi?
Du kannst es ganz normal spielen, wie du das willst, und eben der am Schluss gehen alle übers Ziel, bekommen nochmals alles ausbezahlt, was sie haben, und dann derjenige, der am meisten Geld hat, hat gewonnen. Und somit natürlich, wenn gar keiner bescheißt, dann ist es ganz normales Spiel, und der, der am besten gekauft hat und am meisten Glück hat, dass die anderen auf seinen Platz landeten, hat am meisten.
Ja, die große Frage ist ja quasi, wie sich das Betrügen finanziell auszahlt, wenn es jetzt so ist, wie, weiß ich was, wenn man jemand in ein voll ausgebautes Hotel hineinfährt, also Hotel, also Gebäude reinfährt, zahlt sich natürlich sehr stark aus. Wenn es jetzt irgendwie so ist, wenn der auf so ein normales Feld nur kommt, dann zahlt sich natürlich sehr wenig aus. Wie ist denn da die Relation?
Es ist halt immer, wie gut kannst du, wie sagt man, bluffen. Wenn ich dir einen Tausender wegnehme und du das nicht bemerkst, tut dir das extrem weh, mir extrem gut. Wenn ich dir zusätzlich noch ein Hotel wegnehme und dann geht viermal jemand da drauf, dann lohnt sich das extrem. Wenn natürlich ich jedes Mal erwischt werde, weil ich nicht ein Pokerface habe oder einfach mich dumm anstelle, dann kann es auch ziemlich schnell ins Schlechte gehen mit dem Bescheißen. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, klar. Es kommt einfach darauf an, was du tust, weil dir der Spieler die Freiheit lässt, zu tun, was du willst. Quasi. Ja, klar.
Genau, du musst nicht bescheißen, du kannst. Und wenn du tust, musst du es halt gut tun, so dass es die anderen nicht bemerken. Und dann profitierst du. Ansonsten kann es eben teure Geldstrafen und Gefängnisaufenthalte, 2-3 Runden und so weiter, teilweise auch ohne Einnahmen von anderen, teilweise mit Einnahmen, wenn die Leute auf deine gehen. Und dann kann es ziemlich schnell das Schummeln auch blöd gehen. Wie im echten Leben halt. Wer bescheißt, der kann viel gewinnen, aber auch alles verlieren.
Ich muss mir das echt mal anschauen. Ich glaube, das wäre irgendwie überhaupt nichts für mich, und ich glaube gerade deshalb total lustig.
Muss ich mir echt mal deshalb ansehen. Ist es eben lustig. Deshalb ist es eben lustig, weil für mich auch nicht, aber es hat einen anderen Reiz, und du musst dich überwinden zu bescheißen.
Ich traue mich tatsächlich sagen, dass ich das, glaube ich, mein Leben lang noch nicht habe. Was jetzt gar nicht so daran liegt, dass ich so eine großartig moralisch hochstehende Seele unter Anführungsstrichen wäre, sondern eher, dass ich ein Egoist bin. Und ich mir selbst mein Erfolg dann nichts wert wäre. Also ich verliere lieber mit Anstand alleine, dann war es halt so, und gewinne aber auch mit Anstand selber, weil dann habe ich gewonnen und ist gut für mein Ego. Wenn ich gewinne und betrogen habe, ist nichts für mein Ego, darum, das liegt wirklich überhaupt nicht in meiner Natur, weil es nicht irgendwie moralisch hochstehend klingen soll, sondern ganz im Gegenteil, einfach meine Persönlichkeitsanlage im Sinne von, okay, Leistung musst du dir halt erarbeiten, ne, und nicht irgendwie so erzielen. Deshalb muss ich mir, glaube ich, echt mal ansehen.
Ich habe in 85% der Fälle wahrscheinlich richtig gespielt. Ich habe natürlich seit Jahren, teste ich diese Version schon vorab, natürlich einfach inkognito und bei anderen Versionen von Monopoly, aber ich habe schon das eine oder andere Mal ein bisschen mitgeholfen. Vielleicht auch nur in 90% oder in 95%, also ja.
Also natürlich doch. Immer lustig ist, wenn du diesen Spielen so einen verbotenen Spin gibst. Ich glaube, das Spiel gibt es nicht mehr, aber was ich so super geliebt habe, ich habe es Gott sei Dank noch, Makromania, glaube ich, hieß das, quasi Monopoly nur andersrum. Das Ziel war, irgendwie, du bist so ein superreicher Milliardärssohn und musst einfach deine Kohle durchbringen und am Ende bankrott werden. Ja? Einfach nur durch die Umdrehung der Geschichte, also das quasi, du gewinnst Geld, war dann eine Strafe, und du verlierst Geld, war der Segen, war so witzig, ja. Also wenn du einfach diesen Spin mal drehst, kann halt einfach unheimlich viel Spaß schnell entstehen, glaube ich. Ja?
Genau, eben, man muss das mit Humor nehmen und man muss versuchen und ein bisschen ausprobieren, und dann macht das Spaß. Und mir gefällt es halt, ich habe schon ein paar Mal erzählt, meine Hassliebe zu Monopoly, es ist halt ein anderes Monopoly wie das Imperium, und deshalb gefallen die beiden mir auch jetzt am deutlich am besten von den ganzen Monopoly, die wir hier rumstehen haben. Das sind nicht wenige. zwei, vier, ja doch, viele. 12 verschiedene Monopoly. Ja, kann man machen. Ja, Jan, jetzt sind es oder waren es aber alle Spiele, die wir für die Hörer heute mit drin hatten in der aktuellen Monatsfolge.
Wie angekündigt, kurze Folge, war nicht so viel, ist noch ein bisschen die Nachwehen vom Sommer, aber es wird jetzt sehr stark Richtung Weihnachten. Wir werden dann in der nächsten Folge so Dinge wie Assassin's Creed oder eben auch das angesprochene Forza und Co. bejubeln dürfen. So viel darf ich schon vorweg sagen. Da kommt viel Schönes und auch für uns dementsprechend in der nächsten Folge.
Einiges zu bereden, respektive zu besprechen. Genau. Jan, vielen herzlichen Dank für die ganzen Spiele, die du mitgebracht hast.
Ja, auch dir vielen herzlichen Dank. Ja, wir hören uns ja bald wieder.
Wir hören uns bald wieder, die Hörer uns auch. Und ja, macht's gut, liebe Hörer. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und auf euer Feedback. Und ja, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.